Den heutigen Predigtext finden wir in Markus 14, die Verse 66 bis 72. Und während Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Nazarener. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Und als die Magd ihn sah, begann sie wieder und sprach zu den Umherstehenden, dieser ist einer von ihnen. Er beleugnete wiederum. Und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden nochmal zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und deine Sprache ist gleich. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Da krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen.
Ist Glaube Privatsache? So stand es auf den Einladungsflyern zu diesem Gottesdienst. Vielen Dank. Ist Glaube Privatsache? Er gehörte wohl zu den angesehensten Politikern der alten Bundesrepublik, Richard von Weizsäcker. Er entstammte einer ehrwürdigen deutschen Familie, war regierender Bürgermeister in Berlin und schließlich 10 Jahre lang Bundespräsident von 1984 bis 1994. In einer Talkshow, und deshalb erzähle ich das, wurde Richard von Weizsäcker, der Protestant, nach seinem persönlichen Glauben gefragt. Und seine Antwort damals lautete, das ist meine Privatsache. Das ist meine Privatsache. Viel hat das damals verwundert, weil von Weizsäcker ehrenamtlich in kirchlichen Gremien mitwirkte, zum Beispiel als Präsident des sogenannten Deutschen Evangelischen Kirchentages. Persönlicher Glaube, sagt er, Privatsache. Und er hat das offensichtlich bis in seine Familie hinein so durchgezogen. 2013, 2 Jahre vor seinem Tod, 2013 wurde seine Tochter Beatrice Weizsäcker im Interview mit einer kirchlichen Zeitung gefragt, ob sie mit ihrem Vater über den Glauben sprechen würde. Und ihre Antwort war eindeutig. Sie sagte, Zitat, nein, unsere Familie ist sehr diskret. Wir sind offen, wir stellen aber nicht solche Fragen. Früher gab es Mittagsgebete und Abendgebete, das hörte auf, als wir Kinder größer wurden. Ob mein Vater gläubig ist, weiß ich nicht. In unserer Familie spielte Gott keine Rolle. Zitat Ende. Ist Glaube also Privatsache? In manchen Familien gibt es ja die Regel, wenn man zu Familienfesten zusammenkommt, dann sind 2 Themen tabu, und Sie wissen schon, welche das sind, Politik und Religion. Politik und Religion, offensichtlich steckt darin auch so ein besonderes Streitpotenzial. Bei Politik liegt es ja auf der Hand, aber Religion, Glaube, woher kommt da der Konfliktstoff und woher diese Scheu offensichtlich, offen über den eigenen Glauben oder auch über den eigenen Zweifel zu reden? Wo doch das Grundgesetz die Freiheit der Religionsausübung ausdrücklich garantiert. Als guter Staatsbürger kennen Sie auch den Artikel 4, Glaubens- und Gewissensfreiheit. Da heißt es, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. In anderen Ländern wäre es viel verständlicher, wenn Menschen sich scheuen würden, über ihren Glauben zu sprechen. Aktuell zum Beispiel in Nigeria. Nur ein Beispiel unter vielen dort. Dort hat vor wenigen Tagen die islamische Terrormiliz Boko Haram den Pastor Lawan Andimi enthauptet. Andimi ist nur ein Beispiel für viele Leidensgenossen dort und in anderen Ländern. Ursprünglich als Moslem aufgewachsen, hatte er sich dann später zu Jesus bekehrt, das christliche Bekenntnis angenommen und war innerhalb weniger Jahre als Pastor bekannt geworden. Lawan Andimi. Anfang Januar jetzt wurde der 9-fache Familienvater von Boko Haram entführt und Ende Januar kam die furchtbare Nachricht, dass sie Pastor Andimi enthauptet hätten. Das sind nicht Berichte aus dem Mittelalter, sondern aus dem Januar 2020. Und es trifft nicht nur Pastoren. Bereits vor 1,5 Jahren, ebenfalls Nigeria, wurde Lea Sharibu entführt aus einer Internatsschule zusammen mit 100 Leidensgenossinnen. Damals war sie gerade 14 Jahre alt. Und alle anderen, die die Entführung überlebten, kamen inzwischen frei. Nur Lea Sharibu bis heute nicht. Warum? Weil sie sich weigerte, ihrem christlichen Glauben abzuschwören. Anfang dieser Woche jetzt wurde bekannt, dass Lea zwangsverheiratet worden ist mit einem Kommandeur der Terroristen. Ist Glaube Privatsache? Können wir uns unter diesen Umständen mit dem Hinweis auf einen solchen Slogan aus der Affäre ziehen? Ich denke, wir sollten zunächst einmal klären, was wir eigentlich mit Privatsache meinen. Mit privat. Was heißt es eigentlich? Das lateinische Wort privatus bedeutet so viel wie abgesondert, getrennt, könnte auch sagen beraubt, aber abgesondert für sich und bezeichnet zunächst privatus Gegenstände und Angelegenheiten, die nicht jedem offen stehen. Also ein Privatweg zum Beispiel ist nicht zur öffentlichen Benutzung freigegeben. Privatus, abgesondert. Privat bedeutet demnach so viel wie intern. Es gehört nicht in die Öffentlichkeit, es geht niemanden sonst etwas an als mich allein. Und in diesem Sinne sehen viele den Glauben als Privatsache. Und bei Weizsäckers haben sie nach Aussage der Tochter also nicht mal am familiären Esstisch darüber gesprochen. So privat war das. Was geht mein Glaube die anderen an? Das ist Privatsache, darüber muss ich mit keinem reden. In den Fußballstadien ist es nach den Regeln der FIFA inzwischen sogar verboten, unter dem Trikot etwa ein persönliches Bekenntnis auf sein T-Shirt zu drucken, um dann im Torjubel das Trikot hochzureißen und das Bekenntnis darunter zu lüften, wie wir das etwa bei Kakao und anderen christlichen Fußballern öfter gesehen haben. Ich danke Jesus stand dann darunter und die FIFA hat es verboten. Glaube nur Privatsache? Andere gehen noch weiter. Sie meinen mit privat nicht nur, dass etwas intern ist, sondern mehr noch, dass es irrelevant ist, also bedeutungslos. Nicht nur intern, sondern irrelevant will sagen, der Glaube hat keinerlei Auswirkung auf das Real Life, keinerlei Konsequenzen für mein sonstiges Leben, das ist eben Privatsache. Ob einer glaubt oder auch nicht, an wen auch immer er glaubt. Die Ex-Schwimmerin Franziska van Almsick antwortete auf eine entsprechende Frage so, ja, sie glaube wohl an einen Gott, es sei aber gleichgültig, um welchen Gott es sich handle. Glaube als Privatsache. Das wird dann zur reinen Geschmacksfrage, völlig irrelevant. Ja, ob einer lieber einfarbig blaue Sakkos trägt oder grün karierte oder gar keine Sakkos, das ist wohl Privatsache. Ob er sich nass rasiert oder trocken, ob sie das Mineralwasser sprudelnd favorisiert oder Medium oder ganz ohne Kohlensäure. Wen interessiert das schon? Privatsache. Frage nur, ist dieser Zugang der Sache des Glaubens angemessen? Ist Glaube irrelevant? Was ich glaube, an wen ich glaube oder auch nicht? Oder sollte man ihn zumindest nur als interne Frage behandeln, die keinen etwas angeht? Tja, bei der sich dann auch keine öffentliche Diskussion lohnt. Um das klären zu können, müssen wir jetzt den zweiten Begriff unter die Lupe nehmen. Was meinen wir eigentlich mit Glaube? Ist Glaube Privatsache? Was meinen wir dann eigentlich mit Glaube? Einige würden spontan antworten, naja, Glauben heißt nicht wissen. Glauben, das ist so eine unbestimmte Hoffnung, die immer in der Schwebe bleibt. Okay, wenn es so wäre, dann wäre es wohl wirklich besser, die Sache für sich behalten. Wie wollen Sie über ein subjektives Gefühl sinnvoll miteinander diskutieren? Das würde auch nicht funktionieren. Aber ehrlich, meinen Sie, dass die beiden Zeugen aus Nigeria, dieser enthauptete Pastor und das inzwischen 16-jährige Mädchen, dass die mit dieser Definition einverstanden wären? Glauben Sie, dass die auf dieser Basis ihr Leben aufs Spiel gesetzt hätten für eine unbestimmte Hoffnung, über die man nichts Genaues weiß? Glaube als Privatsache, was meinen wir mit Glauben? Um das zu klären, möchte ich mit Ihnen in den nächsten Minuten eine Szene aus der Urgeschichte des christlichen Glaubens anschauen. Also aus jener Zeit, wo die christliche Gemeinde im Entstehen begriffen war. Sie haben diesen Bericht vor sich, diese Szene, diese Situation, die ist ziemlich berühmt geworden. Sie ereignet sich in der Nacht vor Jesu Kreuzigung. Und diese Szene wird uns offensichtlich von einem Mann berichtet, der an dieser Szene höchstpersönlich beteiligt war. Sie steht im Markus-Evangelium, Markus 14, Abvers 66. Wir haben diese Verse bis 72 auch auf Ihrem Gottesdienstblatt abgedruckt, damit Sie es richtig mitverfolgen können. Markus-Evangelium, wir wissen, dass Markus ein Mitarbeiter des Petrus war. Also dieses Mannes, der hier jetzt im Mittelpunkt steht, dass Markus seine Informationen größtenteils von Petrus bekam. Und deswegen sind wir hier sehr, sehr nahe dran an dieser Situation. Ort der Handlung ist der Palast des Hohenpriesters Kaiphas. Kaiphas, müssen Sie wissen, war der Präsident des obersten jüdischen Gerichtes damals, also des israelischen Supreme Courts, wenn Sie so wollen. So viel Eigenständigkeit hatte ihnen die römische Besatzungsmacht zugestanden. Ihre Religionssachen durften sie in der Regel selbst entscheiden. Das ist der Ort der Handlung, der Palast des Kaiphas. Zeit der Handlung sind die Stunden nach Mitternacht. Von Donnerstag auf Karfreitag. Man kann das aufgrund der Quellenlage ziemlich präzise rekonstruieren. Die Stunden nach Mitternacht. Und hier führen sie in diesen Stunden einen Religionsprozess gegen Jesus. Das passiert dort in diesen Stunden. Wir haben diese Kapitel ja in den letzten Wochen hier ausführlich untersucht im Rahmen unserer Predigtreihe. Sie können, wenn Sie wollen, sich da nochmal genauer informieren, www.beg-hannover.de. Da können Sie die Einzelheiten nochmal genauer für sich nachstudieren, mithilfe der Predigt und auch mithilfe des biblischen Textes. Das Ganze, dieser Prozess gegen Jesus, entpuppt sich als ein einziger Justizskandal. Sie brechen alle eigenen Regeln. Und es wird immer deutlicher, dass die Absicht hinter diesem Prozess nicht darin besteht, die Wahrheit herauszufinden, sondern Jesus loszuwerden. Sie wollen ihn zur Strecke bringen um jeden Preis. Das ist ihr Ziel. Sie wollen irgendetwas finden, das sie ihm anhängen können. Ihr Motiv? Er ist der religiösen Führung einfach zu unbequem geworden. Wenn Jesus recht hätte mit dem, was er öffentlich sagt, dann wäre ihre Religion nur eine äußere Fassade, letztlich nur eine große Show. Dann wäre ihre Religion nur das Einfordern von Regeln, an die sie sich teilweise selber nicht halten. Aber es hat nichts zu tun mit einer echten persönlichen Liebe zu Gott. Und so können sie nicht zulassen, dass Jesus ihre Autorität weiter in Frage stellt. Er lässt sich nicht den Mund verbieten, deshalb muss er weg. Kurz vor dieser Situation ist ja die Gefangennahme im Garten Gethsemane erfolgt. Da haben sie ihn verhaftet wie ein Schwerverbrecher, sind in voller Montur mit vielen Leuten mit Waffen gekommen und haben ihn dann festgenommen. Und im Schrecken dieses Moments rannte dann der Jüngerkreis von Jesus auseinander wie ein Hühnerhaufen. Auch das haben wir gesehen. Mit einer Ausnahme. Während die Garde des Tempels, unterstützt durch römische Soldaten, also da haben sie zusammengearbeitet, die Leute der römischen Besatzungsmacht und quasi die Garde des hohen Priesters. Und während die nun Jesus zum Gerichtsgebäude abführen, bleibt ihnen ein Jünger mit einem gewissen Sicherheitsabstand auf den Fersen. Das ist unheimlich mutig. Wir hatten das gelesen, diesen Kapitel 14, Vers 54. Petrus folgt ihm von Ferne bis hinein in den Hof des hohen Priesters und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Also Sie müssen sich das so vorstellen, die einfachen Justizbeamten und der Stab des hohen Priesters machen in dieser Nacht Überstunden. Also wir befinden uns jetzt ja irgendwo zwischen 1 und 3. Sie müssen da sein, weil der Chef sie jederzeit brauchen könnte. Sie müssen das jetzt durchziehen mit Jesus. Sie merken, wenn wir jetzt nicht dranbleiben, dann schaffen wir es nicht mehr. Und ich denke, viele von diesen Mitarbeitern werden auch neugierig gewesen sein. Jetzt kommt der große Showdown. Wie geht die Sache mit Jesus aus? Und während im Obergeschoss in einem Verhandlungssaal der Schauprozess gegen Jesus ziemlich schleppend über die Bühne geht, auch deshalb, weil die bezahlten Zeugen nicht so richtig funktionieren und der ganze Prozess da sich quälend in die Länge zieht, währenddessen versucht Petrus, wenigstens hier unten im Innenhof die Stellung zu halten und irgendwie in der Nähe seines Herrn zu bleiben. Und man muss erst mal sagen, das war unheimlich mutig. Er war der Einzige, der sich so weit vorwagte. Das war unheimlich mutig, wie sich sehr schnell zeigen sollte. Und dann geht unser Text hier los. Und während Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an und sprach, auch du warst mit dem Nazarener. Er aber leugnet und sprach, ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Diese Frau, die ihn da so direkt anspricht, das erfahren wir aus dem Johannesevangelium. Die verschiedenen Evangelien berichten ja alle in großartiger Ergänzung von diesem Ereignis. Das war die Pförtnerin, also so wie auch hier beim Amtsgericht in Hannover im Eingang eine Pförtnerin sitzt. So, das war die Pförtnerin dort. Die redet ihn an und sie sagt, hey, du warst auch mit diesem Jesus von Nazareth. Matthäus, ein anderer Evangelist, berichtet uns ergänzend, dass sie das nicht nur zu Petrus sagt, sondern dass sie ihr Umfeld auch gleich mitinformiert. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth, dieser auch. Kein Wunder, dass sie Petrus wiedererkannt hat. In den Tagen vorher war Jesus ja wiederholt öffentlich im Tempel aufgetreten, hatten wir gesehen. Und die Jünger waren immer dabei und Petrus an vorderster Front. Zurückhaltung war nun nicht gerade sein typisches Charaktermerkmal. Deswegen war es klar, dass sie den jetzt auch wiedererkannte. Und jetzt in der unmittelbaren Konfrontation, in diesem feindseligen Umfeld, man kann sich das vorstellen, da verlässt auch den Petrus der Mut. Die Frau scheint ziemlich aggressiv aufgetreten zu sein, so im Gefühl der sicheren Mehrheit. Sie hat wieder alle ihre Leute hinter sich, das war keine Kunst. Und Petrus geht in die Defensive. Er beleugnet und sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Was willst du überhaupt? Petrus merkt, dass er sich zu weit vorgewagt hat. Er versucht, einen strategischen Rückzug jetzt bloß nicht in eine längere Diskussion sich reinziehen lassen. Was hätte Petrus darum gegeben, in diesen Minuten, sage ich Ihnen, wenn sein Glaube Privatsache gewesen wäre? Ja, etwas Internes. Etwas, was niemanden anging. Aber das hier war voll öffentlich. Er konnte jetzt nicht mehr zurück, er will aber zurück. Er geht schnell raus und hofft, dass die Sache sich dann irgendwie beruhigt. Und draußen angekommen, wir lesen das hier in Vers 66, und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte. Was auch sonst, das war jetzt die Zeit. Zwischen 1 und 3, da krähten die Hähne. Einmal tief Luft holen, einmal in Ruhe überlegen, wie kommst du aus dieser Nummer jetzt raus? Aber kaum ist er draußen, kommt die Frau hinter ihm her. Und macht jetzt auch noch andere auf den Jünger da aufmerksam, Vers 69. Und als die Magd ihn sah, begann sie wieder und sprach zu den Umstehenden: Dieser, das ist einer von ihnen. Kein Einzeltäter, einer von ihnen, das ist eine größere Truppe. Das ist eine ganze Bewegung, die da entsteht. Leute, seid vorsichtig, alles Anhänger von Jesus und er ist der Frontmann. Man darf annehmen, dass die Frau die Sprachregelung ihrer Arbeitgeber übernommen hatte. Es gibt ja immer Sprachregelungen, wie wir irgendwas einschätzen sollen. Und die hatten ihr natürlich vorgegeben, wie man über Jesus zu denken und wie man über Jesus zu reden hatte, wenn man seinen Job behalten wollte. Und die Sprachregelung zu Jesus war klar. Er gefährdet die öffentliche Ordnung, er lästert Gott, er ist ein Scharlatan, er muss weg. Das hatte sie kapiert, das hatte sie verinnerlicht. Damit setzt sie Petrus unter Druck und dann steht hier in Vers 70, er aber leugnete wiederum, aber das hilft ihm nichts. Das verschafft ihm nur eine kurze Atempause. Denn schauen Sie, wie es weitergeht in Vers 70. Und ein wenig nachher sprachen die Umstehenden nochmals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und deine Sprache ist gleich. Und Matthäus berichtet noch, dass sie auch gesagt haben: Deine Sprache verrät dich, deine Sprache verrät dich. Es war ja allgemein bekannt, dass Jesus in Nazareth aufgewachsen war, also in Galiläa, im Norden Israels. Und dass von Galiläa auch die meisten seiner Jünger kamen. Und dort in Galiläa, das müssen Sie wissen, sprach die Bevölkerung einen ganz speziellen Dialekt. Also wenn bei uns jemand aus Bayern oder aus Franken oder aus Ostfriesland kommt, dann merken Sie das in der Regel auch. Ja, das ist was ganz Normales. Die Sprachforscher vermuten, dass die Galiläer bestimmte Gutturallaute, also die man etwas weiter hinten formt, dass die nicht so deutlich artikulieren und differenzieren konnten, dass man sie daran wahrscheinlich erkannte. Deine Sprache verrät dich. Und das schmieren sie dem Petrus jetzt aufs Brot. Du brauchst dich gar nicht zu verstellen, du bist ertappt. Du bist ein Galiläer. Was denn sonst? Und so in die Enge getrieben, reagiert Petrus, schauen Sie hin, nur noch in Panik, Vers 71. Das ist die pure Panik. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Sich verfluchen. Das heißt, er hat gesagt: Ich will verflucht sein, wenn ich den kennen würde. Ich will verflucht sein, wenn ich lüge. Ich habe mit dem nichts zu tun. Und er nennt ja nicht mal den Namen. Er sagt nur ganz anonym: Diesen Menschen. Er sagt nicht mal den Namen. Ich habe mit ihm nichts zu tun. Nochmal, wir wissen so gut wie sicher, dass Markus seine Informationen von Petrus hatte. Und jetzt überlegen Sie mal, was muss es dem Petrus im Nachhinein gekostet haben, diese ganze traurige Geschichte seines Versagens zu Protokoll zu geben? Gut für uns, weil wir dadurch nah rankommen an die Situation, Vers 72. Da krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Er erinnert sich an eine Szene wenige Stunden vorher. In Vers 30 kann man das lesen, Markus 14, Vers 30. Wenige Stunden, als sie noch im Jüngerkreis mit Jesus zusammen waren und Petrus gesagt hat: Egal, Jesus, was jetzt kommt, ich werde immer stark sein. Ich werde durchhalten. Mir wird das nicht passieren, dass ich von dir weggehe. Und dann hat Jesus ihm gesagt, sehr behutsam, Vers 30, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und natürlich erinnert er sich jetzt daran. Man hat die Sache mit den krähenden Hähnen in Jerusalem gründlich untersucht. Man hat festgestellt, über mehrere Jahre hinweg, dass wirklich ihr Geschrei regelmäßig diesen Zeitraum zwischen Mitternacht und etwa 2:30 morgens markiert. Also noch bevor die Sonne aufgeht. Und man hat deshalb diesen Zeitraum zwischen 1 und 3 auch Hahnenschrei genannt. Daher hat dieser Zeitraum im Judentum seine Bezeichnung. Das ist der Hahnschrei, der Hahn kräht. Und deshalb ist das für den Petrus jetzt, Sie müssen sich das vorstellen, wie ein Albtraum. Denn in dem Moment, als der Hahn das zweite Mal kräht, steht ihm natürlich diese Ankündigung Jesu wieder vor Augen. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und da reißt es diesen handfesten Fischereibesitzer, da reißt es diesen Führungstypen Petrus einfach von den Füßen. Hier steht einfach nur, er weinte. Und Matthäus berichtet das Ganze noch etwas drastischer. Vielleicht wollte Petrus selbst nicht so melodramatisch sein, aber Matthäus schreibt, er ging hinaus und weinte bitterlich. Also auf Deutsch gesagt, er hat geheult, Rotz und Wasser. Der hat nicht mal nur eine kleine Träne verdrückt. Und wir fragen uns, warum diese heftige Reaktion? Warum dieses verzweifelte Weinen? Antwort, weil Petrus verzweifelt ist über sich selbst. Petrus ist verzweifelt über sich selbst. Und jetzt kommen wir langsam der Sache auf die Spur, was Glaube eigentlich bedeutet. Glaube im Sinn der Bibel, Glaube im christlichen Verständnis ist etwas höchst Persönliches, ja, und ist insofern privat. Es ist eine Sache, die erstmal nur Sie und Gott persönlich betrifft und niemanden sonst. Glaube, wir können mal eine erste Definition formulieren. Christlicher Glaube besteht in einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus. Das wäre die erste Definition, die ich anbiete. Christlicher Glaube besteht in einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus. Und insofern ist Glaube Privatsache. Nehmen wir Petrus als Beispiel. In Galiläa, 3 Jahre zuvor, hatte Jesus ihn angesprochen, ihn als Mitarbeiter berufen. Und dann waren sie mit dieser ganzen Truppe 3 Jahre lang durch die Lande gezogen. 3 Jahre lang waren sie unterwegs, um Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen, der durch Jesus gekommen war. Um ihnen zu zeigen, dass Gott das Leben wieder heil machen kann. 3 Jahre lang waren sie unterwegs gewesen. Für die Jünger war das so eine Art On-the-Job-Training. Sie waren geschult worden von Jesus. Sie waren ins kalte Wasser geworfen worden als Prediger. Und in diesen 3 Jahren mit allen Höhen und Tiefen, und auch davon weiß die Bibel genug zu berichten, von Höhen und von Tiefen. In diesen 3 Jahren, da hatte Petrus schließlich die entscheidende Wahrheit über Jesus erkannt. Es gibt eine krasse Szene im Johannesevangelium, die diesen Moment beschreibt. Johannes 6. Eine kritische Situation, als einige aus dem Umfeld Jesu sich wieder zurückziehen und sagen, nee, also wenn das Christsein bedeutet, das ist mir zu anstrengend, so ernst habe ich das auch nicht gemeint. Und nach ziehen sich immer mehr Leute von Jesus zurück. Und dann heißt es hier, Johannes 6, Vers 66, es zogen sich viele seiner Jünger damals zurück und gingen nicht mehr mit ihm, also mit Jesus. Und da sprach Jesus zu den 12, zu diesem Inner Circle also, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Und der Erste, der ihm antwortet, ist Petrus. Und hören Sie, was Petrus sagt. Petrus sagt, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hatte er kapiert. Wo sollen wir denn hingehen? Wo können wir das denn finden, was nur du uns geben kannst? Das war die Situation, da hat Petrus sich wirklich committed. Da hat er gesagt, ich lege mich fest und ich vertraue dir. Ich glaube dir, dass du wirklich der Sohn Gottes bist. Nur du führst uns zum ewigen Leben. Nur du führst uns heraus aus unserer Hoffnungslosigkeit. Nur du bist der Anker, bei dem unser Leben fest werden kann, nicht nur, wenn die Sonne scheint. Und woher hast du die Macht? Weil du der Sohn Gottes bist. In diesem Jesus ist der allmächtige Gott selbst in diese Welt reingekommen, was wir gerade zu Weihnachten gefeiert haben. Das erkennt Petrus in diesem Moment. Wo sollen wir hingehen, Jesus? Ich will zu keinem anderen gehen. Ich vertraue dir, denn du allein hast Worte ewigen Lebens. Und nun fragen bis heute viele Leute, ja, warum soll das so wichtig sein, dass Gott in die Welt reingekommen ist? Warum brauchen wir das? Warum soll das nötig sein? Petrus sagt hier, weil wir ohne Jesus scheitern mit unserem Leben. Weil wir früher oder später mit unserem Leben scheitern. Aber dann endgültig. Wir haben unser Leben nicht selber in der Hand. Wir können uns letztlich nicht absichern. Nur du hast Worte ewigen Lebens. Und liebe Leute, das ist eine Tatsache, die wir oft verdrängen. Und ich glaube, dass wir sie deswegen oft verdrängen, weil sie so schwer auszuhalten ist. Diese Tatsache, dass unser Leben unheimlich zerbrechlich ist. Diese Tatsache der ganzen Abschüssigkeit unseres Lebens, dass wir nicht wirklich festhalten können. Und zwar unabhängig davon, wie gut oder erfolgreich wir in diesem Leben durchkommen. Heute vor einer Woche, letzten Sonntag, Los Angeles Zeit am Vormittag, kurz vor 10 Uhr, bei uns war es da schon 9 Stunden weiter. Verstehen Sie, es ist erst eine Woche her, da stürzt eine Basketballlegende mit dem Helikopter in den Tod, Kobe Bryant, Sie haben es gehört. Kobe Bryant zusammen mit seiner 13-jährigen Tochter Jana und 7 weiteren Personen. Es war kein besonderer Tag gewesen, keine besondere Herausforderung. Sie waren einfach nur unterwegs zu einem Basketball-Jugendturnier, bei dem Bryants Tochter mitspielen würde und er seine Tochter coachen wollte. Und dann sind sie gegen 9 Uhr in die Privatmaschine von Bryant eingestiegen. Der Pilot ist trotz Nebels losgeflogen, merkte dann irgendwie, dass er die Orientierung verliert, wollte raus aus dem Nebel. So hat man versucht, das zu rekonstruieren. Und gegen 9.45 Uhr Ortszeit ist der Helikopter dann in einen der Gebirgszüge gekracht, die Los Angeles ja so umgeben, in der Nähe von Calabasas. 9.45 Uhr LA-Zeit. Und alle Mitfliegenden sind dabei ums Leben gekommen. Nicht nur die Basketball-Experten waren geschockt, weil diese Tragödie eine Botschaft enthält. Eine Botschaft, die sich jedem sofort erschließt. Eine Botschaft, die uns messerscharf und brutal darauf stößt, wie zerbrechlich auch ein starkes, erfolgreiches Leben ist. Weltberühmt war er gewesen, als er seine Karriere 2016 beendete, 18 Mal ins All-Star-Team berufen, das ist eine astronomische Zahl, 4 Mal zum besten Spieler, zum MVP gewählt, hat auch schwierige Situationen während seiner Karriere durchzustehen, aber eine Familie mit 4 gesunden Kindern. Und jetzt 2020 als 41-Jähriger mit allen irdischen Gütern ausgestattet, die man sich vorstellen kann, beneidet und bewundert, geliebt von vielen. Dem konnte gar nichts mehr passieren, verstehen Sie? Und dann kommt ein Sonntagmorgen im Januar, eine gefährliche Situation im Helikopter, ein Crash und das alles, was er sich aufgebaut hatte, ist vorbei von einer Sekunde zur anderen. Und das ist bei allem Mitgefühl für die zurückgelassene Familie, bei aller Trauer der Basketballfans, das ist die erschreckende Botschaft für alle. Es gibt in dieser Welt keine Sicherheit, egal ob sie Kobe Bryant heißen oder Otto Müller. Und das ist auch der Kern dieser Erkenntnis, die Petrus in diesem Moment gewinnt, wenn er sagt, nur du hast Worte ewigen Lebens. Verstehen Sie, das ist die Substanz. Nur du kannst unserem Leben den Halt geben und die Geborgenheit geben, die auch ein Helikoptercrash oder eine schwere Krankheit oder eine verzweifelte Lebensführung nicht zerstören kann. Ich weiß nicht, wie Kobe Bryant zu Jesus stand. Das Urteil darüber steht uns nicht zu. Aber das weiß ich, das wissen Sie genauso, dass jeder von uns diesen Weg mal gehen wird, mit oder ohne Helikopter. Ein Liedermacher hat das so ausgedrückt, ob ich den letzten Atem mir in weißen Kissen hole, ob irgendwo in Staub und Blut am Straßenrand. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Weiß nur, dass der Abschied einmal kommen muss, ob schmutzig oder elegant. Und unser Problem besteht nicht darin, dass es dann vorbei ist, sondern unser Problem besteht darin, dass wir uns alle, jeder persönlich mit seinem Leben, wird vor Gott verantworten müssen. Das ist unser Problem. Wenn man einfach nur weg wäre, gut, wäre schade, aber wäre noch nicht das Schlimmste. Und die Bibel macht das sehr deutlich, dass Gott ein gerechtes Urteil sprechen wird. Das sagt Gott auch ganz klar hier in seiner Urkunde, dass uns unser Leben nicht selbst gehört. Und von daher ist es auch nicht einfach Privatsache, was wir damit machen, sondern wir verdanken unser Leben einem heiligen Gott. Wir hätten uns nicht selber machen, nicht selber gebären können. Wir verdanken es einem lebendigen Schöpfer, der uns dieses komplizierte Leben in seiner ganzen Genialität geschenkt hat. Und der es uns geschenkt hat mit dem einen großen Ziel, nämlich, dass wir in eine persönliche Lebensbeziehung mit ihm treten. Der es uns geschenkt hat mit dem Ziel, dass er mit uns kommunizieren will. dass wir ihm danken, dass wir für ihn und mit ihm leben. Und darum ruft Gott uns, wie er schon nach dem ersten Menschen rief. Adam, wo bist du? Rief Gott damals. Und Gott ruft uns auf vielfache Weise. Gott ruft uns durch die Genialität der Welt, die uns umgibt, die uns eigentlich darauf stoßen müsste, dass dies nicht einfach zufällig von nichts kommen kann. Haben Sie mal in ein menschliches Auge geschaut, mit Hilfe eines Mediziners? Haben Sie mal einen Sonnenaufgang ganz bewusst erlebt und sich gefragt, wie das zustande kommt? Oder sind Sie bei der Geburt eines Kindes dabei gewesen? Die Genialität, die uns umgibt, ist ein Hinweis, aber Gott ruft uns noch viel deutlicher durch seine schriftliche Botschaft, die er uns hier in seinem Wort gegeben hat. Jeder kann die Evangelien lesen. Und am allerdeutlichsten ruft Gott uns, indem er uns seinen Sohn geschickt hat, indem er den auf die Welt geschickt hat, von dem Petrus sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Aber wir stellen uns stur. Wir hören einfach nicht hin. Wir stempeln die Frage nach Gott als nebensächlich Privatsache ab, als eine Privatsache, die es nicht mal wert ist, dass wir sie mit unseren Kindern gründlich erörtern. Unsere Reaktion bewegt sich irgendwo zwischen Abweisung und Ignoranz, sodass eine kleine Schwimmweltmeisterin, die ein paar Medaillen gewonnen hat, sich über Gott verbreiten kann wie über eine spinnerte Idee. Ja? Sie glaube schon an Gott, ist aber gleichgültig, um welchen Gott es sich handle. Verstehen Sie, dieser Gott ist es nicht mal wert, nachzufragen, wer er denn sei, aus dem Mund einer Schwimmerin. Und Petrus nimmt sich selbst da nicht raus, als er anfängt, sich selbst zu durchschauen, das ist vorher berichtet, in dem Moment, wo er begreift, wer er ist und wer Jesus ist, da ist seine erste Reaktion, dass er sagt, Jesus, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, ich passe nicht zu dir. Er kapiert das. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Gott überlässt uns in dieser Situation nicht uns selbst. Wenn er das täte, könnten wir einpacken. Dann hätten wir keine Chance, dann würden wir gewissermaßen ungebremst auf sein Gericht draufknallen. Und dann wären wir auf ewig verdammt. Das wäre wirklich das Ende. Aber Gott bleibt an uns dran. Gott, ja, man könnte fast sagen, Gott kämpft um uns. Gott schickt seine Rettungseinheit. Gott schickt seine Ein-Mann-Taskforce in Gestalt seines eigenen Sohnes. Und Jesus nimmt genau die Strafe auf sich, die ich und die Sie, die wir in unserer Ignoranz verdient hätten. Und darum geht Jesus in dieser Nacht, von der wir hier lesen, in dieser Nacht zum Karfreitag. Darum geht er rein in diese Nacht, in der Petrus scheitern wird. Und darum entzieht Jesus sich nicht diesem fadenscheinigen Prozess. Er könnte das jederzeit, aber Jesus entzieht sich nicht, weil er weiß, dass sein Weg zum Kreuz führen muss, wo er die Sünden aller Zeiten, die Sünden aller Menschen, also auch meine und ihre, auf seine Schultern nehmen wird und daran sterben wird. Wo er die Strafe freiwillig auf sich nimmt, die wir verdient gehabt hätten. Wo er die Rechnung gewissermaßen begleicht, die wir offen hätten vor Gott. Und in dem Moment, wo Petrus hier im Innenhof des Gerichts steht, da kann er sich das einfach noch nicht vorstellen, weil die Lage ja menschlich betrachtet so hoffnungslos aussieht. Aber ab übermorgen, ab Sonntag, da wird er es dann begreifen. Und als Augenzeuge wird er es in die Welt tragen, dass der gekreuzigte Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Dass das Grab leer ist, dass er den Tod überwunden hat. Und dass er wirklich die Probe aufs Exempel geleistet hat. Du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist natürlich überwältigend. Und Sie müssen sich klar machen, das war auch für die Jünger überwältigend, sodass Jesus ihnen noch etwa 5 Wochen lang nach der Auferstehung, 5 Wochen lang immer wieder persönlich begegnet ist und dass er ihnen genau erklärt hat, was ihre Mission ist und sie davon überzeugt hat, dass er wirklich leibhaftig auferstanden ist. Er hat mit ihnen zusammen gegessen. Er hat alles getan, um ihnen das wirklich klar zu machen. Und nach diesen 5 Wochen sind sie dann losgezogen. Zuerst in den Straßen von Jerusalem, bis ihre Botschaft schließlich auch bei uns angekommen ist. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir müssen uns eines klar machen. Nach diesen 5 Wochen, als Jesus dann sich von den Jüngern gewissermaßen verabschiedet hat, als er dorthin zurückgegangen ist, wo er hergekommen ist, nämlich in Gottes für uns noch unsichtbare Welt. Man nennt diesen Tag Himmelfahrt. Da ist Jesus aus dieser sichtbaren Welt rausgegangen, aber er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage, ich werde euch hören, ich werde eure Gebete hören, ich werde euch sehen und ich werde wiederkommen. Aber von diesem Tag an waren die Jünger und ihre Kollegen in einer ähnlichen Situation wie wir heute. Sie wussten, dass Jesus lebt, wenn auch zurzeit nicht sichtbar auf der Erde. Und jetzt haben die Jünger angefangen und ihre Hörer aufgefordert, in eine persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus einzutreten. Sie haben gesagt, das ist das Entscheidende, es ist ganz persönlich. Christ wirst du nur persönlich und nicht durch irgendeine Tradition oder Erziehung. Auch wenn deine Erziehung helfen oder das Ganze erschweren kann. Und auf welchem Weg das funktioniert, dass wir in eine persönliche Vertrauensbeziehung mit Jesus eintreten, das hatte Jesus ihnen genau erklärt. Und an diesem Weg hat sich bis heute nichts geändert. Der Weg in diese persönliche Vertrauensbeziehung ist das Gebet. Das ist bis heute der Weg. Das war dort bei denen, die Petrus Predigten angehört haben, der Weg, dass ich im Gebet mich an Jesus wende und ihm das gegenüber zugebe, dass ich ihm glaube und dass ich ihn bitte, in diese persönliche Verbindung mit ihm aufgenommen zu werden und dass ich ihm das sagen kann. Ich gebe zu, dass dein Urteil über mein Leben, dass deine Bewertung meiner Situation wahr ist. Ich gebe zu, dass ich bisher nicht für dich gelebt habe. Ich gebe zu, dass ich bisher mein eigenes Ding gemacht habe und ich akzeptiere dein Urteil, dass ich deswegen auf ewig vor Gott verloren und verdammt bin. Und ich danke dir, dass das, was damals geschehen ist, an diesem Karfreitag und was dann 2 Tage später passierte, als du den Tod überwunden hast, ich danke dir, dass das auch für mich gilt. Und ich bitte dich jetzt, dass du mir meine Schuld, meinen Unglauben, meine Gottlosigkeit vergibst und dass du mich gnädig aufnimmst in diese Beziehung zu dir. Das ist der Weg, wie man damals Christ geworden ist. Das ist der Weg, wie sie heute Christ werden. Und darum konnte Petrus 30 Jahre später hat er ja noch einen Brief geschrieben, sogar 2, den jüngeren Christen, die Jesus auch nicht mehr mit eigenen Augen gesehen hatten, Folgendes sagen. Das steht ziemlich am Ende der Bibel im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8. Da schreibt er den Leuten, die sich zu Jesus so bekehrt haben, wie ich das eben gesagt habe, ihr liebt ihn, obgleich ihr ihn nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt noch nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch einmal jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens erreicht, die Errettung der Seelen. Das hätte er zu uns geschrieben haben können, hat er ja auch gewissermaßen. An die Christen konnte er es schreiben, ihr habt ihn lieb, auch wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und er bringt euch ans Ziel. Und wissen Sie, das war genau die gleiche Gewissheit, mit der unser nigerianischer Bruder Lawan Andimi zu Gott nach Hause ging, als die ihn geköpft haben. Und darum hat er vorher noch diese Botschaft an seine Lieben geschickt. Er hat geschrieben, beziehungsweise gesagt, in eine Aufnahme hinein, weint nicht. Macht euch keine Sorgen, sondern dankt Gott für alles. Verstehen Sie, das müssen wir zugeben. Es gehört zu den bleibenden Kennzeichen der Christen, dass sie in dieser Welt auf die eine oder andere Weise noch ziemlich gebeutelt werden. Und dass wir uns nicht einfach raushalten können. Ja, unser Glaube ist Privatsache, insofern jeder Mensch ganz persönlich mit seinem eigenen Leben vor Gott steht. Da kann uns keiner vertreten. Insofern, als jeder Mensch persönlich Gott seine eigene Antwort geben muss. Aber wer einmal dieses persönliche Vertrauensverhältnis zu Jesus bekommen hat, dem ist auch klar, wie sehr auch seine Nebenleute diesen Jesus brauchen. Wie sehr auch ein Kobe Bryant, wie sehr jeder unserer Nachbarn Jesus braucht. Und ja, auch ein echter Jünger kann schwache Stunden erleben, wie Petrus hier. Auch ein echter Christ kann manchmal aus Angst und Scham schweigen. Und auch ein echter Christ wird vielleicht manchmal aus Enttäuschung über sich selbst bittere Tränen vergießen. Aber dann dürfen wir uns an Petrus erinnern und daran, wie Jesus ihm immer wieder vergeben hat. Und das beginnt übrigens noch in dieser finsteren Stunde dort im Hof. Auch Lukas berichtet ja über diese Szene, ein weiterer Evangelist, und das müssen Sie unbedingt sehen. Lukas schenkt uns noch dieses eine kostbare Detail. Lukas 22, Vers 61. In dem Moment, wo Petrus in Panik, Sie erinnern sich, seine letzte und schlimmste Verleumdung hervorstößt, wo er sich verflucht und sagt, ich will mit diesem Menschen nichts zu tun haben, ich kenne ihn nicht. Und wo dann der Hahn zum zweiten Mal kräht. Da haben sie Jesus wohl gerade durch diesen Hof geführt, vielleicht in einer Verhandlungspause. Und in dem Moment, da treffen sich ihre Blicke von Petrus und von Jesus. Und Lukas schreibt, 22, Vers 61, in dem Moment krähte der Hahn und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn. Hier der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Was für eine Situation. Das war wie eine Art Momentum im Leben des Petrus. Ich sage Ihnen, wenn das ein zorniger Blick von Jesus gewesen wäre, dann hätte Petrus nicht geweint. Sondern es war ganz offensichtlich ein Blick, mit dem Jesus seinen Jünger den Rückweg offen gehalten hat. Und stellen Sie sich mal vor, das war auch die wichtige Botschaft schon für die ersten Leser dieses Markus-Evangeliums. Die ersten Leser des Markus-Evangeliums waren wahrscheinlich Christen in Rom. Und sie haben das bekommen in einer Zeit, wo bei ihnen die Verfolgung langsam losging und immer schlimmer zu werden drohte. Und was war das für eine Botschaft? Schaut euch den Petrus an, den berühmten Petrus. Sogar der ist in die Situation gekommen, dass er den Herrn verleugnet hat. Aber wenn euch das passieren sollte, hier im Hexenkessel von Rom, ihr könnt immer wieder umkehren. Euch wird von Jesus nicht der Blick seines Zorntreffens, sondern der Blick seiner Liebe, der Blick seines Rufens, dass seine Türen offen stehen für euch zu jeder Zeit. Und damit komme ich zum Schluss meiner Predigt noch einmal auf diesen einen entscheidenden Satz zurück aus Vers 67. Auf diesen schneidenden Satz, mit dem die Türhüterin im Innenhof den Petrus in Angst und Schrecken versetzte. Erst sagt sie es zu ihm, du warst doch auch mit dem Jesus von Nazareth. Und dann sagt sie es, das wissen wir von Matthäus, nochmal zu den anderen. Dieser aber auch mit dem Jesus von Nazareth. Überlegen Sie mal, später im Rückblick, da wusste Petrus, dass das das Beste und das Wichtigste ist, was man über ein Menschenleben sagen kann. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Diese war auch mit dem Jesus von Nazareth. Denn daran wird sich unsere Ewigkeit entscheiden. Verstehen Sie, daran wird sich Himmel und Hölle entscheiden, wohin wir einmal gehen, ob wir mit dem Jesus von Nazareth, dem Sohn Gottes, gelebt haben oder ohne ihn. Ob wir mit ihm gestorben sind oder ohne ihn. Und mancher, das muss man ganz ehrlich sagen, findet den Jesus von Nazareth, den Sohn Gottes, erst sehr spät in seinem Leben. Ich weiß von Menschen, die wurden 80 und liefen ohne Jesus durch ihre Biografie, bevor sie aufgewacht sind. Und trotzdem wird Gott, wenn einer sich an diesen Jesus wendet, auch dann noch auf ewig anerkennen und sagen, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth und er hat meinem Sohn vertraut. Wenn Sie in Berlin auf den Dorotheenstädtischen Friedhof gehen, dann können Sie dort die Gräber vieler Prominenter aus der deutschen Geschichte finden. Sie finden das Grab von Hegel zum Beispiel, von Heinrich Mann, von Bertolt Brecht. Und irgendwo finden Sie darunter dann auch das Ehrengrab des 2006 verstorbenen Bundespräsidenten Johannes Rau. Eine schlichte Stele mit seinen Lebensdaten. Aber wenn Sie weiter hinschauen, dann sehen Sie, dass auf dem Sockel dieser Stele noch etwas steht. Und es ist der Satz aus Matthäus 26, Vers 71. Da steht, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. So hatte es Johannes Rau sich gewünscht für seinen Grabstein. Und das war auch die Überschrift, die Familie Rau über die Todesanzeige geschrieben hatte. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Am Ende, da zählt nicht die politische Bilanz seines Lebens. Die mag der eine so und der andere so beurteilen. Das ist Geschichte. Aber zuletzt, wenn die letzte Bilanz unseres Lebens gezogen wird, die Bilanz des Lebens von Kobe Bryant, von Johannes Rau und von jedem anderen, dann kommt es auf diese eine Frage an. Warst du mit dem Jesus von Nazareth? Hast du ihn geliebt? Hast du an ihn geglaubt? Und wenn das wirklich stimmt, dann kann man aus dem wahr getrost ein Ist machen. Du warst nicht nur mit ihm, sondern du wirst für immer mit ihm sein. Denn wer hier mit ihm war, der wird auch dort für ewig bei ihm bleiben. So wie es Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, auf seinen Grabstein schreiben lässt mit den Worten eines alten Kirchenliedes. Noch eine kurze Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann werd ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass wir in diese Welt nicht einfach hineingeworfen sind ohne Hoffnung und ohne Orientierung, sondern dass du gekommen bist und dass du immer noch ansprechbar bist, weil du lebst. Und dass es echte Rettung gibt, dass es Gewissheit gibt. Und dass du uns heute noch genauso rufst, wie du damals in Petrus gerufen hast. Herr Jesus Christus, bitte hilf uns, diesen Ruf zu hören, daran nicht vorbeizuhören. Und gib uns den Mut, dass wir dir persönlich Antwort geben. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.